Hallo und herzlich willkommen zu Haut und Herz, dein Kinderhaut-Podcast. In der heutigen Folge beantwortet die erfahrene Hebamme Christiane Hammerl die häufigsten Fragen zur Haut- und Nagelpflege in den ersten Lebenswochen. Du lernst, wie sauber der Genitalbereich tatsächlich sein muss bei Babys, warum Eltern am besten die Finger vom Nabelschnurrest lassen und wie man bei zappeligen Babys verletzungsfrei Nägel schneidet. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte immer an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge. Wunderschönen guten Morgen, liebe Herzis. Schön, dass ihr uns zuhört. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin für euch. Und zwar ist heute Christiane Hammerl bei mir. Und Christiane ist eine super erfahrene Hebamme hier aus Berlin. Sie hat schon sage und schreibe über 20 Jahre Berufserfahrung. Und ich bin deswegen ja umso geehrter und umso freudiger, dass ich heute mit ihr die Gelegenheit habe, über die Neugeborenenhaut zu sprechen und speziell, worauf man eben bei der Hautpflege in den ersten Lebenswochen achtet. Denn da kennt sich fairerweise keiner so gut aus wie die Hebammen. Und Christiane insbesondere, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen und vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über meinen tollen Beruf und die Wochenbettbetreuung mit euch zu sprechen.
Ja, Christiane, das ist mir auch so hängen geblieben. Wir haben uns ja vor ein paar Monaten hier in Berlin kennengelernt. Auf unserem Book-Launch-Event war das erste Mal, dass wir uns persönlich kennengelernt haben. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass wenn man mit dir spricht, dass man wirklich mit jeder Faser deine Leidenschaft für deinen Beruf spürt. Zumindest war das sofort das Gefühl, was bei mir ankam, dass du wirklich mit Haut und Haar und mit Seele Hebamme bist. Das finde ich total inspirierend. Und deswegen nochmal, ich freue mich riesig, dass es heute soweit ist, dass wir zusammen sprechen können.
Danke, danke.
Christiane, jetzt fangen wir mal sozusagen von ganz vorne an. Das Baby kommt quasi auf die Welt und dann geht es ja schon los, häufig mit der Frage Käseschmiere. Das ist ja sozusagen diese cremige Substanz, die einige Babys, die zum Termin quasi geboren werden, immer noch so ein bisschen in den Hautfalten oder so am Nacken, am Rücken teilweise noch haben. Und dann ist die Frage was macht man denn jetzt mit der? Weil die sind ja nicht schmutzig, die Babys. Wie geht man damit um? Was empfiehlst du da?
Genau, also tatsächlich gibt es auch manche Babys, weil du meintest, die haben das nur manchmal ein bisschen in den Hautfalten. Manche Babys sind wirklich über noch voll mit so einer ganz dicken Schicht Käseschmiere. Und dann werde ich tatsächlich von vielen Eltern dann gefragt, muss man das jetzt irgendwie abwaschen? Oder kann man das Baby mal baden, damit das ab ist? Aber an sich ist es ja eine sehr gute Schutzschicht der Haut und ich empfehle immer, die vielleicht so ein bisschen zu verschmieren, so ein bisschen einzureiben, weil das, wie gesagt, ein ganz guter Schutz ist. Ich empfehle dann aber schon so am zweiten Tag, spätestens nach der Geburt, wenn diese Käseschmiere noch sozusagen in den Hautfalten sich versteckt, also im Hals, aber meist eher in der Achsel, dass man das dann einfach mit einem weichen Wattepad, gern so ein paar Tröpfchen Öl vielleicht drauf machen, und Pflanzenöl, das einfach vorsichtig wegwischen und vorsichtig sanft trocken tupfen, damit eben in den Hautfalten nicht so ein feuchtes Milieu ist und die Babys da wund werden. Und tatsächlich fängt es dann auch, während vielleicht auch manche Eltern daheim nicken, auch einfach manchmal so ein bisschen zu übel. Es stinkt dann einfach so ein bisschen unter den Armen, wenn es dann da diese alte Käseschmiere noch drin ist. Also so am zweiten, dritten Lebenstag empfehle ich wirklich, wenn da noch Reste da sind, die sanft einfach abzuwischen. Wenn man sich da als Eltern unsicher ist, und das ist man ja auch meist beim ersten Baby, dann übernimmt es total gerne die Hebamme, die euch im Wochenbett betreut. Dann kann man mit ihr einfach gemeinsam mal diese ganzen Hautfalten inspizieren, dass man oben anfängt, hinter den Öhrchen, den Hals. Manchmal haben die Babys ja noch nicht so einen richtigen Hals. Also natürlich haben
die sind
Hals,
ja wie so kleine Schildkröten.
Wie so Schildkröten, ja, genau, richtig. Und dann sage ich, der Hals, der wächst noch, aber dass man da trotzdem in den Hautfalten vor allem so links und rechts im Nackenbereich nochmal schön sauber macht. Wie gesagt, im Achselbereich, unter den Armen, auch gerne in der Leiste. Manchmal versteckt sie auch noch ein bisschen was in den Kniekehlen, dass man da einfach wie so ein kleiner Detektiv in alle Hautfalten, genau, dass man die einfach gut inspiziert und dann sauber macht.
super, super wichtiger Punkt, die Hautfaltenpflege. Ich habe das ja auch immer meinen Frauen in der Sprechstunde quasi gepredigt, und bis ich dann selber zwei Babys hatte, diese Hautfalten am Anfang. Das ist gar nicht so trivial, finde ich. Das ist gar nicht so easy, weil die Babys sind ja so klein und zart. Und irgendwie ist alles so gefühlt eine Hautfalte. Und da muss man schon irgendwie ganz bewusst, wie du sagst, auch strukturiert, dass man nichts vergisst. Einmal von oben nach unten sich durcharbeiten und überall gucken, dass man da einfach, ich mache das genauso wie du, also einfach mit Wasser und einem weichen Tuch oder einem Wattepad diese Hautfalten reinigt. Und wichtig aber auch, danach trocken tupft. Also auch da vielleicht einfach mit einem Tuch, einem weichen oder mit einem Taschentuch. Weil, wie du auch gesagt hast, Feuchtigkeit, Schmutz, Hautabsonderungen, manchmal ja auch Milchreste, alles, was sich da eben so ansammelt, kann über die Zeit dazu führen, dass sich die Haut infiziert, weil das dann einfach ein Paradies ist für Keime, für Bakterien, für Pilze. Und deswegen sollte man eben besonderes Augenmerk darauf legen, dass man die Hautfalten gut reinigt. Und jetzt haben wir eigentlich schon zwei wichtige Punkte. Also Käseschmiere, ich fasse noch mal zusammen, ist sozusagen eine super körpereigene Bodylotion, mit denen die Babys quasi schon zur Welt kommen. Die sollte man tendenziell eher behalten, einmassieren und auf keinen Fall irgendwie aggressiv entfernen. Aber dann so ab dem zweiten, dritten Lebenstag kann man die sanft entfernen und bei der Gelegenheit auch gleich die Hautfalten sozusagen mit reinigen. Super. Ein weiterer Punkt, den, glaube ich, ganz viele frischgebackene Eltern, ja, oder eine Frage, die frischgebackene Eltern haben, ist, wie gehe ich denn mit der Augenreinigung um? Weil da ist auch oft so, dass da in den Falten quasi noch so ein bisschen Sekretreste sind, sich manchmal auch ja so ein bisschen hier Tränenflüssigkeit, ein bisschen Schleim absondert. Was empfiehlst du da, Christiane?
Also genau, die Frage kommt auch relativ häufig, auch gerne dann in Kombination mit dem ersten Babybad. Kommt dann auch mal die Frage, oh, wie reinige ich eigentlich die Augen vom Baby? Also ich meine, an sich reinigt sich das Auge ja selber, aber wie du schon sagst, manchmal sammeln sich da doch einfach irgendwie so Flusen und so ein bisschen Staub ab. Und dann empfehle ich tatsächlich auch einfach ein Wattepad zu nehmen, das, was wir auch nehmen, so zum Abschminken, und es einfach mit lauwarmem Wasser nass machen und dann von außen nach innen, also von außen vom Auge Richtung Nasenwärts einmal mit einem sanften Druck zu wischen. Man kann auch sich gerne in der Apotheke zum Beispiel eine Kochsalzlösung besorgen oder einfach so ein Tröpfchen Kochsalzlösung reinmachen und dann das Auge einmal vorsichtig von außen nach innen auswischen. Und genau das Gleiche einmal links und einmal rechts machen. Und nicht so oft so hin und her reiben, das ist ja auch eher unangenehm. Genau.
Sondern quasi einmal sanft von außen nach innen Richtung Nase reiben. Und empfiehlst du das regelmäßig? Also sollte man das, weiß ich nicht, bei jedem Windelwechsel, bei jedem Bad mitmachen? Oder ist es was, was man nur, wenn man wirklich sieht, ah, okay, da ist ein bisschen Sekret in den Augen, das sollte man reinigen? Was sagst du da?
Tatsächlich eher, also jetzt nicht bei jedem Windelwechsel, das wäre ja viel zu häufig. Das wäre eher so, wenn man sieht, Mensch, da ist mir so ein kleines Krümelchen drin oder so der Sandmann, wie man auch so gesagt hat. Wenn man da was sieht und man denkt, ach, das stört, und dann kann man es rauswischen. Genau, oder wenn die Kinder jetzt ein Schmierauge haben, das haben die auch manchmal, dass sich da so ein bisschen Sekret absondert, dann einfach regelmäßiger sauber machen, dann wirklich auch mit drauf achten, dass man wirklich saubere Hände hat, immer ein frisches Wattepad benutzt, eine frische Kochsalzlösung. Beginnt das Auge dann aber zum Beispiel rot zu werden, also dass so in Richtung Entzündung geht, dann würde ich es auf jeden Fall relativ zügig der betreuenden Kinderärztin vorstellen. Das bedarf dann einer gesonderten Behandlung. Aber einfach so zum Saubermachen, würde ich sagen, kann man es als Ritual machen, dass man morgens oder abends sein Baby wäscht oder das Gesicht ein bisschen wäscht, so als Morgen- oder Abendritual. Und dann kann man dabei einmal vorsichtig auch die Äuglein auswischen.
Super, aber danke auch nochmal für den Hinweis, dass man eben wirklich vorher auf jeden Fall die Hände gewaschen haben sollte. Und gerade für die Augen eben nicht den Waschlappen nimmt, mit dem man schon den Rest des Körpers gewaschen hat, sondern eben ein saubere Kompressetuch, Wattepad verwendet. Super wichtiger Hinweis. Noch so eine Frage, die sich wahrscheinlich, denke ich mir, irgendwie viele Eltern vielleicht gar nicht so richtig trauen zu stellen, die aber ja auch schon in den ersten Lebenstagen total offensichtlich wird, ist, wie geht man eigentlich mit dem Genitalbereich um? Also sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen kann das ja so ein bisschen seine Tücken bergen. Da bin ich jetzt gespannt. Klär uns mal auf, bitte.
Also das ist tatsächlich eine sehr häufig gestellte Frage. Also gerade wenn ich Eltern habe, die als Erstgeborenen Mädchen haben oder Jungen oder umgekehrt, und dann ist wirklich oftmals die Frage da, oh je, wie mache ich jetzt sozusagen mein Kind im Intimbereich richtig sauber? Also wichtig ist es da auch einfach wieder, dass man selber als Erwachsene oder Wickeln der Person einfach saubere Hände hat. Und dann empfehle ich da auch ganz gern, mit einfach ein Wattepad oder einen sauberen Waschlappen zu nehmen. Und gerade bei Mädchen ist es total wichtig, sozusagen von vorne, also von oben nach hinten Richtung Popowärts zu wischen. Man muss die Vulvalippen gar nicht so doll spreizen. Da reicht es wirklich aus, mit einem wirklich gut nassen Waschlappen oder Wattepad, genau, warmen Wasser, meinetwegen noch ein paar Tröpfchen Mandelöl zum Beispiel, da einmal vorsichtig zu wischen. Und auch gerade in der Leiste nochmal schön sauber wischen und auf jeden Fall dann sozusagen das äußere Genital einfach schön trocken tupfen und dann, wenn die Haut schön trocken ist, erst dann die Windel wieder zumachen, weil ansonsten hat man da wieder so ein feuchtes Milieu und die Kinder werden dann da tendenziell eher wund. Bei Jungs ist es so, da ist es auch halt total wichtig, da um den Hodensack herum richtig schön sauber zu machen und zu wischen, weil da ja auch gern so ein bisschen so Haut auf Haut dann liegt. Und wenn da eine Feuchtigkeit drunter ist, können die da auch einfach am Hodensack oder an der Haut, im Oberschenkel auch wund werden. Mit der Vorhaut ist es so, dass man die in den ersten Monaten auf jeden Fall noch nicht zurückzieht, außer eure Kinderärztin oder eure Urologin sagt irgendwas anderes, weil dort vielleicht eine Vorhautverengung oder sowas da ist. Genau, dass da irgendwie Probleme gibt, dann folgt man natürlich immer diesem Rat. Und da ist einfach wichtig, die Vorhaut bei den Jungs in den ersten Wochen, Monaten noch nicht zurückzuziehen, sondern einfach den Penis so zu reinigen, dass man sozusagen von hinten nach vorne vorsichtig wischt.
Was heißt nochmal von hinten nach vorne? Christian, erklär mir das nochmal.
Also so von der Wurzel sozusagen zur Eichel vor, in diese Richtung, dass man so vom Körper wegwischt.
Okay, sehr gut. Okay, dann ist es noch einmal klargestellt.
Ja, stimmt.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass ja in diesem Intimbereich natürlich geht es darum, dass wir Urin, Stuhl und damit verbunden natürlich auch Bakterien und Keime und so weiter, Feuchtigkeit, Schweiß, Hautabsonderungen jeder Art sozusagen von der Haut entfernen wollen, auch gerade weil wir eben nicht so ein warmes, feuchtes Milieu haben wollen unter der Windel und zwischen den Hautfalten. Aber wir wollen keinen sterilen Intimbereich erzeugen, sondern es ist auch, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, Christiane, dass so ein bisschen auch Absonderung, so ein bisschen so eine weißlich-cremige, ja, also es ist ja in der Regel Smegma, was man da hat, auch dazugehört und dass man das eben nicht aggressiv und irgendwie gar mit Gewalt entfernen sollte oder auch muss. Denn auch das dient so ein bisschen ja selber auch der Schleimhautpflege, dieses Smegma. Ich glaube, es ist nur wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn, das hattest du ja auch bei den Augen gesagt, ne, wenn jetzt irgendwie Anzeichen für eine Infektion bestehen, also wenn sich im Intimbereich etwas rötet oder anfängt so ein bisschen übel zu riechen, dann sollte man auf jeden Fall aufmerksam werden und das im Zweifel auch unbedingt nochmal mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin und natürlich mit ja euch als Hebammen nochmal rücksprechen. Aber ja, ich habe ja selber zwei Mädchen und habe mich aber schon öfter gefragt, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt einen Jungen zu Hause hätte. Und deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du das nochmal so ganz anschaulich erklärt hast, weil da ist man ja am Anfang gerade in den ersten Wochen auch total unsicher, oder? Christiane, die meisten Eltern, die du betreust?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja sowieso alles so neu und dann will man es ja auch als Eltern immer besonders richtig und besonders gut machen und genau, und dadurch entsteht natürlich oftmals eine Verunsicherung, aber dafür ist dann ja auch die Hebamme da und dann, genau, schreibt man sich einfach die Fragen auf, die man hat rund um die sensible Pflege im Intimbereich. Genau. Und was bei Mädchen auch noch ganz wichtig ist, was ich vergessen habe zu sagen, es kann ja aus der Vagina ja auch manchmal so ein bisschen Schleim rauskommen. Manchmal kann da auch leicht so rötlich tingiert sein. Also wie sozusagen so eine erste Periodenblutung. Und auch dieser Schleim hat auch eine gute Schutzfunktion. Also das schützt ja sozusagen auch das Baby sozusagen vor einer Infektion. Und deswegen sollte man da auch nicht alles, wie du gerade eben so schön gesagt hast, so akribisch wegwischen und reinigen. Also gewisser Schleim hat natürlich auch eine gute Schutzfunktion.
Auf jeden Fall. Und genau. Ich meine, die Vagina selber, quasi das Innere der Scheide, sollte man ohnehin in Ruhe lassen. Bei den Mädchen geht es auch wirklich nur darum, die äußere Vulva zu reinigen. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und weil du gesagt hast, dass viele Eltern das besonders gut meinen, ich meine, auch das ist ja auch meine Erfahrung, natürlich wollen die das Beste, ist ja auch immer die Frage, brauche ich denn nicht noch was zum Reinigen? Ja, weil wir haben jetzt eigentlich immer nur über Wasser und eventuell vielleicht mal einen Schuss Mandelöl gesprochen. Wie ist es im Windelbereich? Empfiehlst du da bestimmte Waschlotionen, Seifen, bestimmte Feuchttücher? Wie stehst du dazu?
Also tatsächlich bleibe ich da auch ganz langweilig mit Waschläppchen, Wattepad, Wasser und irgendein gutes Öl. Da tut es auch ein Sonnenblumenöl oder ein Olivenöl, Mandelöl zum Beispiel. Wobei, wenn es mal irgendwie schnell gehen muss oder wenn man irgendwo unterwegs ist, da hat man jetzt nicht immer sein Ölfläschchen und die feinen Wattepads dabei, dann tut es auf jeden Fall auch mal ein Feuchttuch. Und da kann man da auf die, vielleicht habt ihr da bestimmt auch ein paar Produktempfehlungen, aber ansonsten würde ich da auch nochmal drauf gucken, dass einfach möglichst wenig an Zeug drin ist. Und meine Empfehlung ist auch einfach nochmal, wenn man mit Feuchttüchern sauber macht, dass man dann vielleicht trotzdem danach, wenn man dann wieder daheim ist von der Tour, dass man dann auf jeden Fall irgendwie nochmal ein Waschläppchen nimmt mit Wasser und den Intimbereich trotzdem oder den Windelbereich einfach nochmal mit Wasser und vielleicht auch mit einer milden Waschlotion dann einfach mal reinigt. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir schminken uns ab im Gesicht, gibt ja auch oft mal so fertig Abschminktücher, dann ist es bestimmt mal ganz praktisch, aber man fühlt sich dann doch so, als hätte man noch irgendwie so eine Schicht auf der Haut und so ist dann ganz schön, wenn man da vielleicht einfach nochmal mit klarem Wasser drüber geht.
So mache ich das bei meinen Mädchen auch und empfehle das auch den Eltern, die bei mir in Behandlung Super. Sind, dass man für unterwegs gerne Feuchttücher verwenden kann. Auch da wichtiger Hinweis von dir, je weniger Zeug, wie du es so schön gesagt hast, drin ist, desto besser. Also ganz wichtig für euch, liebe Herzis, achtet bitte darauf, dass insbesondere keine Duftstoffe enthalten sind. Ja, keine schlechten Alkohole, weil die können einfach die Haut reizen und können sogar zu Allergien führen. Aber wir können das auch sehr gerne so machen, dass wir in unserem Newsletter nochmal gerne ein paar Produktempfehlungen auch speziell für Feuchttücher mit aufnehmen. Christiane, es ist ein guter Hinweis. So, ich glaube, jetzt haben wir zum Windelbereich. Fällt uns da jetzt noch irgendwas was ein? Ich meine, Öl.
Ich würde nochmal ganz kurz einmal gern was zu den Feuchttüchern nochmal, weil ja, manchmal haben die dann ja auch so ein bisschen so einen schlechten Ruf. Also ich finde, es ist auch völlig okay, auch wenn man daheim mal Feuchttücher benutzt oder nachts um 3, wenn man einfach denkt, oh, ich will jetzt nur mal das geschwind sauber machen und mich dann auch einfach wieder hinlegen mit meinem Baby, dann ist es doch auch völlig fein, da mal ein Feuchttuch, also auch einfach bei den Eltern, da einfach mal ein bisschen den Druck rauszunehmen mit dieser Feuchttuchpolizei, dass man die dann halt auch mal nimmt und dann gibt's auch mal wieder feuchttuchfreie Tage. Also genau, dass man einfach so für sich als Familie guckt, was können wir machen, damit es für uns einfach angenehmer und stressfreier wird.
Ja, ganz wichtig. Ach, also ich erinnere mich da auch am Wochenbett. Alles, was so ein bisschen Stress rausnimmt und sozusagen die Überforderung nicht noch weiter anschürt, ist Gold wert in dieser Zeit. Ja. In jedem Fall macht es euch so einfach wie irgendwie möglich in dieser doch anspruchsvollen und herausfordernden Zeit. Ach, apropos Herausforderungen, ich erinnere mich auch noch, der Nabelrest, der Nabelschnurrest, ja. Da ist man ja auch dann in den ersten Tagen, bis der von selber abfällt, ja auch so ein bisschen, wie gehe ich jetzt um mit diesem kleinen, wie nennt man es, so kleinen Schnürzel, der da noch dran ist, Stummel, genau. Was empfiehlst du da? Wie geht man damit am besten um? Wie pflegt man ihn richtig? Worauf sollte man achten als Eltern?
Also ich empfehle tatsächlich, oder das mache ich auch ganz gerne als Hebamme, wenn die Nabelschnur auspulsiert ist und ich dann die Nabelklemme setze und dann einer der beiden Elternteile die Nabelschnur durchtrennt, gucke ich immer, dass ich relativ lang abnabel. Dann habe ich nämlich immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es da Daten dazu gibt, aber es ist einfach so mein Gefühl in der Wochenbettbetreuung, dass dann die Nabelschnurreste irgendwie schöner, schneller eintrocknen und abfallen. Und an sich ist ja...
Erklärst du mal unseren Zuhörern, was meinst du mit länger abnabeln?
Ja, also man setzt ja einmal so eine Plastiknabelklemme oder manche haben auch so ein Bändchen, aber meistens ist so eine Plastiknabelklemme und da gucke ich schon, jetzt muss ich mal gerade schauen, dass dieser Nabelschnurrest so 3 Zentimeter lang ist und dass ich dann erst die Klemme setze, weil ich dann eben das Gefühl habe, dass da rundherum die Luft besser zirkulieren kann und die Nabelklemme auch nicht so am Bäuchlein dann drückt.
Macht genau. Total Sinn, weil sonst habe ich ja auch immer dieses Plastikklemmchen, was dann an der Haut reibt. Und da ist ja ohnehin dann auch die Windel, aber da kommen wir gleich drauf. Also okay, du hast einen längeren Rest lassen. Ja. Das macht die Pflege danach auch einfacher. Sehr gut. Okay.
Genau. Und an sich, wenn man, die meisten bekommen ja das Baby sozusagen im Krankenhaus und sind dann auch bis zur U2 im Krankenhaus. Und da ist sozusagen immer eine, haben die andere Leitlinien, wie die Nabelschnurreste oder wie der Bauch gepflegt wird. Da würde ich mich auf jeden Fall, würde ich da auf jeden Fall in der Klinik, in der ihr gerade seid, auf jeden Fall nachfragen, wie die das dort machen. Aber an sich ist es meist so, dass in der Klinik dort auch mit Desinfektionsmittel gearbeitet wird. Damit wird sozusagen der Nabelschnurrest sauber gemacht. Macht auch in der Klinik Sinn, da in der Klinik ja doch auch viele verschiedene Keime da so rumkreuchen. Und dann ist es ganz gut, einfach um das Baby vor einer Infektion da zu schützen. Und da auch wieder erst saubere Hände und dann an den Nabelschnurrest gehen. Das wird euch dann aber auf jeden Fall auf der Wochenbettstation auch eine der Krankenschwestern oder Kinderkrankenschwestern zeigen. Wenn ihr da mit dem Baby daheim seid, da braucht man wirklich nicht mehr mit Desinfektionsmittel zu arbeiten, weil man ja dann sozusagen in seinem gewohnten Keimmilieu ist. Und wir brauchen ja auch diese Keime dort vor Ort, also diese natürlichen, guten Hautkeime, damit sich sozusagen auch der Nabelschnurrest einfach gut, das einfach gut eintrocknet und sich dann löst. Der löst sich ja meist so, das ist auch immer unterschiedlich, so eine Woche nach der Geburt, kann aber auch bis zu 3 Wochen dauern nach der Geburt. Also das ist total unterschiedlich. Manchmal kommt es auch darauf an, wie dick oder dünn die Nabelschnur ist. Kann man sich ja vorstellen, dann geht es ja ein bisschen schneller mit dem Abtrocknen oder nicht. Was sich auch noch empfiehlt, ist die Windel einmal umzuknicken unterhalb des Nabelschnurrestes, damit da auch einfach gut Luft dran kann und einfach da die Luft gut zirkulieren kann. Wenn man merkt, der Nabelschnurrest ist schon richtig schön eingetrocknet, ist ja meist schon so 4., 5. Lebenstag, dann kann man aber auch die Windel schon ganz gern oben, also über diesen Nabel oben drüber zumachen, weil es dann, wie gesagt, einfach schon relativ gut eingetrocknet ist.
Da geht es ja, glaube ich, nur darum, dass man nicht sozusagen die Windel direkt verschließt über dem Nabelschnurrest und über der Klemme, weil sonst hat man da immer wieder Reibung. Und dadurch steigt auch das Risiko eben, dass die Haut wund wird und dass da Keime eindringen. Und ich glaube, das ist an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, warum sind wir da so penibel mit den Keimen und dem Nabelschnurrest? Das liegt einfach daran, dass wenn Bakterien von außen über den Nabelschnurrest in den Kinderkörper eindringen, dass das eben schwere, teilweise auch lebensbedrohliche Infektionen hervorrufen kann. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man da, wie du auch gesagt hast, immer mit sauberen Händen hantiert und dass man jegliche Form von irgendwie ja Manipulation möglichst vermeidet, also Reibung durch die Windel, aber auch bitte nicht als Eltern da irgendwie ungeduldig werden nach ein paar Tagen und selber anfangen, irgendwie rumzunoddeln, rumzudrehen und zu versuchen, den Nabelschnurrest da irgendwie die Ablösung zu beschleunigen.
Weil das trauen sich die meisten ja eh auch gar nicht. Die sagen, oh nee, Christiane, mach du das sauber, guck du dir das mal an. Genau.
Also ich musste mich da als Ärztin schon ein bisschen selber auch zügeln, weil ich ja weiß, dass man das nicht machen soll, aber es hat mich schon so ein bisschen in den Fingern gekitzelt. Aber ich bin vielleicht auch von Haus aus ein bisschen ein ungeduldiger Mensch. Und sag mal, dann gibt's doch auch immer noch so diese große Diskussion, feuchte Nabelschnurpflege oder Nabelrestpflege und trockene.
Also ich empfehle das, was sozusagen empfohlen wird. Also das ist die trockene Nabelpflege, genau. Außer es ist wirklich irgendwo so ein bisschen gerötet und geschwollen oder es kommt irgendwo so ein feuchtes Sekret raus, dann kann man das auf jeden Fall der Hebamme zeigen, die kann es dann ganz gut einschätzen und ansonsten im Zweifel das natürlich dann, falls man das vielleicht keine Hebamme haben sollte, das der Kinderärztin zu zeigen. Genau, aber an sich, wie gesagt, man muss es nicht mit Desinfektionsmittel sauber machen, außer, wie gesagt, im klinischen.
Ja.
Genau. Und dann, da wird ja auch immer ganz gerne empfohlen, dass man damit so ein Wattepad so rundherum wischen soll. Mhm. Das rundherum verstehe ich immer nicht so ganz genau. Für mich würde es mehr Sinn machen, also da kann ich dich jetzt auch mal als Expertin fragen, das eher wie so ein, wie soll ich es beschreiben, wie so eine Blume oder wie so ein Stern, dass man das vom Nabelschnurrest wegwischt. Weil ansonsten würde ich ja die Keime so im Kreis herumschmieren, oder?
Ja, also ich würde auch von der Tendenz her eher von der Haut kommen, sozusagen Richtung wegwischen.
Ja.
Aber in der Tat, ich bin da auch einfach super, super zurückhaltend. Solange der Nabelschnurrest selber trocken ist, muss man da gar nicht groß manipulieren. Da geht es eher darum, den zu schützen und einfach zu gucken, dass da nichts reibt und geduldig zu warten, bis der abfällt. Und wenn man aber doch das Gefühl hat, da stimmt was nicht, es ist gerötet, es nässt, es ist so ein bisschen schleimig, dann immer lieber nochmal einem Experten, einer Expertin zeigen und dann nicht lange rummachen selber.
Auch keine Hausmittelchen drauf machen, das erlebe ich auch hin und wieder so. Oder ist jetzt kein Hausmittelchen, aber manchmal dann sehe ich, da wird ein Pflaster draufgeklebt oder ein Verband rumgewickelt. Braucht man irgendwie alles nicht. Oder auch schon manchmal gehört, dass man Salz, also wirklich so Salz, was man in der Küche stehen hat, draufstreut. Wo ich mir auch denke, oh nee, das brennt ja auch. Also wie gesagt, im Zweifel der Hebamme oder Kinderärztin zeigen. Aber ansonsten einfach Luft dran, schön trocken halten, wie wir es gerade schon gesagt haben. Und dann fällt er auch wirklich von alleine ab. Und dann, wenn der ab ist, dann ist er auch erstmal, das sind auch viele Eltern irritiert, weil die denken dann, wenn das ab ist, sieht es dann so aus wie bei uns jetzt.
Der Bauchnabel, genau.
Der Bauchnabel, genau. Aber nee, da ist erst nochmal so ein ganz kleiner Wundschorf drauf. Also sieht dann so ähnlich aus, als hätte man sich die Knie mal aufgeschürft. Von der Größe her meist so 1 Cent-Stück groß. Und das dauert dann auch nochmal unterschiedlich 2 bis 4 Tage. Das fällt dann ab. Also auch da auch nicht an dieser, das hatte ich auch schon öfter mal, da auch nicht so an diesen Wundschorf da so ranknibbeln. Der fällt von alleine ab. Dann heilt es einfach schöner ab. Genau.
Sehr gut. Ja, also ich habe da schon auch Salz, habe ich auch schon mal gehört. Aber vor allen Dingen dann, wenn die Narbe nur schon abgefallen ist und man hat sozusagen so diesen Wundgrund, der noch so ein bisschen nässt, dann kommen manche Menschen irgendwie auf die Idee, da irgendwie so Pulverchen, Salz, wie auch immer, raufzumachen. Also das bitte auf keinen Fall. Damit sorgt man eher dafür, dass die Stelle gereizt wird, sich vielleicht sogar noch mehr entzündet. Und was tatsächlich auch richtig gefährlich werden kann, ist, wenn man dann so hochprozentigen reinen Alkohol da drauf gibt, sozusagen in guter Absicht, weil man denkt, damit reinigt man die Stelle gut. Aber das kann sogar zu Vergiftungen führen. Das darf man nicht vergessen, bei den Babys, gerade in den ersten Lebenswochen und Monaten, ist ja die Haut noch in ihrer Funktion noch nicht richtig reif. Das heißt, alles, was man von außen auf die Haut gibt, kann auch wirklich in den Körper eindringen und dann auch wirklich innerliche Nebenwirkungen machen. Das heißt, da sollte man wirklich vorsichtig sein und im Zweifel eben immer noch mal Rücksprache halten mit der Hebamme oder mit der Kinderärztin zum Beispiel. Gut, Christiane, kommen wir vom Nabel zu einem Thema, was ja Eltern ein bisschen länger begleitet. Das ist die Nagelpflege, also vom Nabel zum Nagel. Das ist ja auch tricky, oder? Also da kann ich mir vorstellen, da hast du nochmal richtig gute Tipps für uns. Macht man das mit dem Nägelschneiden? Ab wann sollte man das machen? Was gibt's da für Tricks? Und worauf sollte man achten? Was sollte man nicht machen?
Also meist, genau, ist auch eine der häufigsten Fragen mit dem Fingernägelschneiden. Also meist liest man da überall oder so nach 6 bis 8 Wochen. Manche Babys, die kommen dann schon mit so richtig langen Fingernägeln. Und da kann man aber eben auch schon ein bisschen früher die Fingernägel schneiden. Das Wichtigste ist einfach nur, jetzt kommt's, nämlich Trommelwirbel. Man muss gucken, dass sozusagen der Fingernagel von der Haut, dass sich das gelöst hat. Weil ansonsten würde man ja sozusagen in die Haut damit reinschneiden. Und das ist ja das, was man nicht möchte, weil dann beginnt es ja unter Umständen zu bluten oder man verletzt sein Kind. Also wichtig ist es wirklich immer darauf zu achten, dass sich sozusagen der Fingernagel von der Fingerkuppe löst, also dass der darüber so hinaus wächst. Und das kann man dann ganz vorsichtig mit einer Kindernagelschere abschneiden. Und warum eine Kindernagelschere? Da ist es wirklich mal wichtig, weil die wirklich so eine abgerundete Ecke haben. Abgerundete Spitze haben. Und da empfehle ich auch immer, die Fingernägel dann zu schneiden, wenn das Baby wirklich gerade sehr, sehr ruhig ist. Also entweder es schläft gerade oder wenn man schon ein Profi ist beim Stillen, dann kann man das auch während dem Stillen machen, wenn das Kind da gerade abgelenkt ist. Und dann einfach vorsichtig die Nägelchen schneiden, dass er wirklich jeden Finger einzeln in die Hand nimmt und man sich dafür dann auch Zeit nimmt. Also das kann man nicht schnell huschi-huschi machen. Und dass man dann die Schere so hält mit der Biegung nach außen, dass man sozusagen nicht so eventuell in den Finger reinschneidet, dass man sozusagen das untere Teil, den unteren Teil der Schere noch hat, um da einfach so einen leichten Kontakt zum Fingergrund zu haben und also ganz vorsichtig Stück für Stück abschneiden und nicht in einem Zip rundherum. Danach, nach dem Fingernägel schneiden, denken ja viele, jetzt habe ich es geschafft. Aber ich finde danach, kennt man ja bei einem selber auch, sind sie ja besonders scharfkantig. Deswegen empfehle ich danach, die Fingernägelchen einfach nochmal zu feilen mit einer ganz feinen Nagelfeile. Empfehle ich immer die aus Glas, die finde ich sind so am weichesten. Und dass man dann einfach so von oben nach unten, also oben vom Fingernagel zur Fingerkuppe, mit einem ganz sanften Druck die Nägel nochmal feilt. Oder anstatt zu schneiden, könnte man natürlich auch feilen. Das ist auch nochmal ganz praktisch.
Genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Es dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Wie stehst du denn zu diesen Nagelklippern?
Sind auch manche große Fans davon. Und da gibt es ja extra auch so Kindernagelklipper. Und die sind, habe ich mir auch schon mal angeguckt, sind tatsächlich auch gar nicht schlecht, weil da auch nochmal so ein Schutz davor ist, dass man sozusagen nicht zu kurz abklippen oder sozusagen abschneiden kann. Ich glaube, da muss man einfach gucken, was so vom Handling her einfach am besten ist. Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass das Kind ruhig ist, am besten Falle schläft und nicht so ruckartige Bewegungen macht.
Genau, ich glaube, am Anfang, ich meine, man entwickelt ja dann auch eine Routine als Eltern. Bei mir hat es zum Beispiel total geholfen, das zusammen mit meinem Mann zu machen. Also wenn ihr jemanden habt, Partner, Partnerin, Freundin, wie auch immer, finde ich das auch ganz irgendwie hilfreich am Anfang, weil die Babys zucken ja dann auch mal im Schlaf, ja dann doch. Und das ist halt das, was man tunlichst vermeiden will. Man möchte einfach nicht in die Haut hineinschneiden, weil das birgt auch hier immer wieder die Gefahr, dass über die Wunde Bakterien dann auch in die Haut eindringen. Und da sollte man eben entsprechend vorsichtig sein. Aber ich finde es toll, dass du auch so ein bisschen diesen Mythos hier mal so ein bisschen entkräftigst. Diese 6 bis 8 Wochen, das ist ja, also wüsste ich jetzt nicht, woher eigentlich diese Empfehlung kommt. Das ist schon so, am Anfang sind die Nägel ja noch sehr weich und eben auch teilweise wirklich verwachsen mit der Haut. Und da ist das Verletzungsrisiko halt relativ hoch. Deswegen macht es Sinn, dass man ein bisschen wartet. Aber wenn die Nägel eben vorher schon so kleine Krallen sind und die Babys sich ja dann damit selber auch verletzen, dann halte ich das auf jeden Fall für gerechtfertigt, dass man auch die Nägel dann vorsichtig schneidet.
Manchmal empfiehlt man ja auch so, das so ein bisschen abzuzupfeln oder abzuziehen. Da bin ich aber immer so ein bisschen zwiegespannt, weil ich weiß auch nicht, ob man da nicht zu viel erwischt. Und dann kennt man das ja bei einem selber. Manchmal denkt man, ich kann da nur so dran ziehen an der Nagelhaut.
Und schwupps
hat man da so ein bisschen mehr. Und das
richtige
ist dann,
Wunde,
und dann, da würde ich dann tendenziell doch eher fallen. Wobei man ja auch meist das Baby ja auch badet. Meist dann auch so, wenn dann empfehle ich immer ganz gerne, wenn der Nabelschnurrest abgefallen ist, also so nach 2 bis 3 Wochen zum Beispiel. Und da sieht man dann ja auch, wenn man das Baby gebadet hat, die Fingernägel nochmal, die man abschneiden kann, weil die sich ja so leicht weißlich verfärben. Und dann hat man da auch nochmal so einen kleinen Hinweis, was man schnippeln kann und was nicht.
Und die Nägel sind halt auch ein bisschen weicher, ne? Das macht es auch ein bisschen einfacher, wenn man nach dem Baden quasi Maniküre, Pediküre macht. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Was ist denn mit den Zehennägeln, Christiane?
Und die brauchen ja relativ lang. Also das ist ja manchmal auch erst so, wenn die Kinder so 3 Monate alt sind, weil die ja anfangs sind es ja noch so physiologische, eingewachsene Fußnägel. Also so sieht es ja aus. Und es dauert wirklich eine Zeit, bis die über diesen ganz kleinen Hubbel drüber gewachsen sind. Und da sehe ich doch auch hin und wieder, wenn die Kinder so zu enge Söckchen oder zu enge Strampler anhaben mit dieser dollen Naht innen, dass das manchmal so ein bisschen reibt an den Fußzehen. Und da könnte man entweder die Strampler oder Söckchen einmal so verkehrt rum anziehen, dass man da diese Naht nicht so hat, dass einfach die Nägel einfach, nicht, dass es jetzt die Nägel so sehr hindert beim Wachsen, aber das ist dann doch einfach unangenehm, wenn da was drückt.
Wenn da noch ein bisschen Druck von außen dazukommt, in der Tat. Weil, ja, du hast recht, am Anfang ist auch da die Nagelplatte ja noch sehr, sehr weich und auch relativ kurz. Und die braucht so ein bisschen, eben ein paar Wochen, bis die dann über diesen Hautwall drüber wächst. Und in der Zeit sollte man natürlich die Fußnägel einfach in Ruhe lassen und wirklich erst, wenn die eine gewisse Länge haben, dass der Nagel da quasi frei über die Haut hinaus wächst, sollte man die abschneiden. Und bei den Zehennägeln empfehle ich immer, Christiane, ich weiß nicht, wie du das machst, aber dass man die immer wirklich ganz gerade abschneidet.
Ja,
die Fingernägel
gerade,
darf man ja gerne ein bisschen abgerundet schneiden, dass da keine spitzen Kanten und Ecken übrig bleiben. Ja. Aber bei den Zehennägeln ist es eben ganz wichtig, die bitte schnurgerade abzuschneiden und auch nie zu kurz. Denn sonst riskiert man eben auch schnell mal einen eingewachsenen Nagel, der sich dann auch hier wieder infizieren kann.
Genau.
Deswegen ist das da ganz, ganz gut. Ja.
Nochmal ganz kurz, weil wir gesagt haben, mit den Fingernägeln, dass man da auch mal schneiden kann oder dass sich auch mal einen Fußnagel infizieren kann. Das ist halt auch alles auch nicht schlimm. Das sind auch Sachen, die kann man dann auch ganz gut behandeln. Und sowas passiert auch mal. Also da will ich auch bei den Eltern nochmal so ein bisschen den Druck rausnehmen. Es ist bestimmt schon mal jedem passiert, dass man mal so ein bisschen da in die Nagelhaut vielleicht reingeschnitten hat. Und da könnte man sich dann da bestimmt irgendwie nochmal Hilfe holen bei der Kinderärztin oder man fragt die Hebamme nochmal.
Genau. Gut, dann vielleicht in jedem Fall da einfach ein bisschen desinfizieren, wenn euch das passiert ist. Ihr habt sicherlich ein alkoholfreies Desinfektionsmittel zu Hause. In jedem Fall mal ein bisschen desinfizieren mit so einem Sprüher zum Beispiel und dann einfach die kleine Wunde gerne nochmal zeigen einem Profi und dann guckt man, was die weiteren Schritte sind. Und in der Regel kriegt man das auch gut wieder hin. Macht euch da bitte, wie Christiane sagt, keine schweren Vorwürfe. Aber man sollte eben einfach, macht man ja, ja, einfach vorsichtig sozusagen mit der Haut und mit den Nägeln umgehen. Schön, Cassandra. Das ist ja eigentlich auch ein schöner Schlussappell, dass eben Babys ganz besonders sind und man auch besonders vorsichtig mit der Haut umgehen sollte in den ersten Wochen. Und trotzdem hoffe ich, dass mit deinen Tipps, Christiane, jetzt viele Eltern oder auch viele werdende Eltern jetzt mehr Sicherheit haben im Umgang mit so Hautpflege-Themen. Mir hat es jedenfalls ganz viel Spaß gemacht, Christiane. Du hattest ja auch gesagt, du wärst bereit, nochmal deine wichtigsten Tipps und Tricks auch mit unseren Zuhörerinnen zu teilen. Das heißt, liebe Herzis, abonniert unbedingt unseren Newsletter, den Kinderhautkompass. Der kommt jeden Sonntag zu euch per E-Mail. Und diese Woche werden wir dann eben Christianes Hebammen-Tipps fürs Wochenbett mit einpflegen. Und wenn ihr sonst Fragen habt, gerne mit Christiane in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr, sehr gerne. Wie machen das unsere Zuhörerinnen am besten, Christiane?
Gern über meinen Instagram-Account, Hebamme_Christiane. Genau, freue ich mich.
Super. Ja, und wenn ihr in Berlin seid, vielleicht gerade nach einer Hebamme sucht, ich kann euch versichern, da seid ihr bei Christiane in allerbesten Händen. Danke. Ich habe sie leider erst nach meinen beiden Kindern kennengelernt. Und trotzdem freue ich mich sehr über unsere Verbindung, liebe Christiane, und möchte dir ganz herzlich danken an der Stelle.
Dankeschön. Danke für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank.
Macht's gut, liebe Herzis. Tschüss, Christiane.
Ciao, tschüss.
Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Die Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.